Deutschlandfunk Sportgespräch.
Sportgespräch mit Maximilian Rieger. Guten Abend und hallo zusammen. Die Olympia-Qualifikation ist geschafft, aber ansonsten blickt der deutsche Fußball der Frauen auf eine durchwachsene Saison zurück. Das Nationalteam scheidet bei der WM in Australien und Neuseeland in der Vorrunde aus und nach monatelanger Hängepartie trennt sich der DFB von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Und zum ersten Mal seit Bestehen der Champions League erreicht kein deutscher Verein das Viertelfinale. Gleichzeitig steigen in der Bundesliga die Zuschauerzahlen und die Einnahmen aus Sponsoring und TV-Einnahmen. Die Kosten steigen im Moment aber noch mehr. Vor diesem Hintergrund gibt es Diskussionen darüber, wie sich der Fußball der Frauen in Deutschland in Zukunft entwickeln soll. Braucht es eine größere Liga? Braucht es einen Investor? Und welchen Stellenwert hat der Fußball der Frauen generell? Um diese und weitere Fragen soll es in diesem Sportgespräch gehen. Und deswegen freue ich mich, mit Sabine Mamitsch zu sprechen. Sie ist DFB-Vizepräsidentin und zuständig für den Fußball der Frauen. Guten Tag, Frau Mamitsch.
Ja, guten Tag, Herr Rieger.
Frau Mamitsch, bevor wir in die Zukunft blicken, müssen wir noch einmal zurückschauen auf die WM und das Aus in der Vorrunde. Direkt danach haben DFB-Präsident Bernd Neuendorf und auch die damalige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg angekündigt, die WM aufzuarbeiten. Was war denn jetzt das Ergebnis?
Also die Aufarbeitung ist tatsächlich auch mit dem Trainerinnen-Team erfolgt. Ich sage einfach mal so ein, zwei Bereiche, dass das Training intensiviert wird, dass auch tatsächlich nochmal versucht wird, mit den Spielerinnen noch mehr zu sprechen. Und vielleicht das, was Horst Rubesch ja auch gesagt hat, der ist weg vom PC und mehr auf den Platz gegangen. Also es waren so kleine Details, vielleicht auch im Blick auf das WM-Lager, was wir hatten. Da war ja auch so ein bisschen Kritik, dass die Spielerinnen doch mehr die Möglichkeit haben sollen, auch mal abzuschalten. Und wir waren doch etwas außerhalb eines Ortes. Da war nicht so die Möglichkeit, auch mal ins Café zu gehen. Man musste sich fahren lassen und das waren wir anders von England gewohnt, sagen wir es mal so, denn das konnte man alles fußläufig erreichen, aber das kann man nicht vergleichen. Wir hatten in Australien Winter, es war ab 17 Uhr dunkel und es war kalt, sodass man sich draußen nicht aufhalten kann und das war in England natürlich anders. Wir hatten Sommer, tolle Temperaturen, trotz Corona konnten wir uns draußen bewegen und da war natürlich auch eine andere Energie, wenn man draußen auch den Abend noch gemeinsam gestalten kann. Also das sind alles so kleine Details. Es gab aber eine WM-Analyse, die ist jetzt nur nicht in die Öffentlichkeit getragen worden. Ich glaube, das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass Martina Voss-Tecklenburg dann mit dem DFB zusammen entschieden hat, die Zusammenarbeit zu beenden.
Sie haben die Kommunikation angesprochen, die auch kritisiert wurde. Sie waren ja im Teamquartier dabei in Wyong. Sie haben es gerade angesprochen, auch relativ weit draußen als Delegationsleiterin. Warum haben Sie den Riss zwischen Team und Martina Voss-Tecklenburg damals nicht schon bemerkt?
Ach, stellen Sie sich das vor. Man ist als Delegationsleiterin ja nicht bei den Gesprächen dabei. Ich bin auch nicht bei der taktischen Vorbesprechung oder auch bei der Nachbesprechung dabei, sondern meine Aufgabe ist es, das Ganze zu sehen, tatsächlich das Training zu begleiten. Und da bin ich mitgefahren. Und da sieht man natürlich nicht unbedingt, ob es etwas gibt im Lager der Spielerinnen. Und es war jetzt auch nicht an meine Person kommuniziert worden. Da war ich in dem Moment, es war ja auch Joti Schatzi-Alexiou auch mit als damaliger Direktor. Das ist eigentlich der sportliche Ansprechpartner gewesen. Meine Aufgabe ist im Grunde auch dann zu schauen, wenn es irgendetwas darüber hinaus gibt oder wenn natürlich auch Spielerinnen zu mir kommen. Aber ich glaube, das ist eigentlich nicht der sportliche Weg gewesen. Und normalerweise geht man auch erst zur Trainerin oder zum Trainerteam. Da gibt es ja nicht nur eine. Und wir hatten auch eine Sportpsychologin mit. Und das sind eigentlich die Ansprechpartnerinnen für die Spielerinnen, um dann zu schauen, wo hakt es eigentlich. Und ich glaube, dass das natürlich auch gar nicht so herauszufiltern ist und das daran festzumachen. Natürlich, wenn man dann ausscheidet, dann ploppt alles hoch. Wissen Sie, wenn das erfolgreich gelaufen wäre, wir hätten ja auch nur ein Tor schießen müssen. Es lag tatsächlich an einem einzigen Tor. Und wenn wir das geschossen hätten, wären wir eine Runde weiter gewesen und vielleicht hätte das Team sich dann auch zusammengerauft und dann wäre es alles anders gewesen. Aber an so einer Stelle sind auch die Kritikpunkte plötzlich laut, dann sind die Stimmen aus Deutschland laut und dann wissen alle wieder alles besser. Und meine Aufgabe ist es tatsächlich, ich sitze auch beim Essen mit dabei, aber dann gehen die Spielerinnen auf ihre Zimmer und da verfolge ich sie ja nicht.
Was im Nachhinein betrachtet ein Fehler, Martina Voss-Tecklenburg sofort nach dem Ausscheiden diese Rückendeckung zu geben, worauf es dann ja eben diese Hängepartie gab, bis dann im November die Trennung vollzogen wurde?
Sie wissen selbst, wie das mit dem Arbeitsrecht ist. Wenn jemand krankgeschrieben ist, haben Sie keine Handlungsmöglichkeit. Und ich glaube, das
aber
ist
die,
fair.
Aber die Treueschwüre sozusagen, die kamen ja direkt nach dem Ausscheiden. Also da war die Erkrankung von Martina Voss-Tecklenburg noch gar nicht bekannt. Und es wurde praktisch sofort gesagt, wir machen weiter.
Das kennen Sie, glaube ich, nicht nur von der Frauennationalmannschaft, sondern auch bei anderen Teams, auch in der Männerbundesliga, dass man natürlich, bevor man miteinander spricht, also man muss ja auch erst miteinander sprechen. Bernd Neuendorf saß in Deutschland und wir waren in Australien. Das sind ja hunderte von Kilometern. Und da kann man doch nicht per Videochat sagen, wir beenden das Verhältnis, sondern man muss natürlich auch erstmal analysieren. Und ich glaube, das einfach auch ein ganz normales Vorgehen und respektvolles Vorgehen, dass man aufeinander erstmal zugeht und somit auch sagt, wir bleiben erstmal im Gespräch und wir geben eine Rückendeckung.
Aber ganz so defensiv wurde das damals ja nicht kommuniziert. Also es wurde ja schon eigentlich klargestellt, wir machen weiter.
Naja, Sie dürfen ja nicht vergessen, dass der Vertrag auch erst im Frühjahr verlängert wurde für die nächsten 2 Jahre. Und wenn wir so eine Perspektive haben, dann bedeutet das natürlich auch, dass wir dementsprechend auch uns vorgestellt haben, noch 2 Jahre miteinander zu arbeiten. Und dann kann man nicht einfach sagen, wir knicken den Vertrag und beenden das Verhältnis miteinander, sondern dann auch schauen, woran hat es gelegen und was können wir verändern. Und das kann man nicht einfach medial beschließen, sondern da gebot es einfach auch der Vernunft und ich sage einfach mal unserem respektvollen Vorgehen, dass wir dann auch das Gespräch erstmal gesucht haben. Und dann ist Martina erkrankt und dann hat man keine Handlungsmöglichkeiten. Das ist ja ganz normales Arbeitsrecht. Also und das gebietet genauso Respekt, darauf Rücksicht zu nehmen, wenn jemand krank ist.
Inwieweit hat das die Entwicklung der Nationalmannschaft zurückgeworfen, dass man erst eben dieses Interregnum hatte, sozusagen, wo praktisch niemand aufgrund der Erkrankung von Martina Voss-Tecklenburg so wirklich wusste, okay, wie geht's weiter? Und jetzt mit Horst Rubisch eine Übergangslösung gefunden hat, der das Nationalteam ja auch zu den Olympischen Spielen geführt hat. Aber inwiefern hat das die Entwicklung der Nationalmannschaft zurückgeworfen, dass es jetzt eben ein Jahr gibt, wo kein Bundestrainer, keine Bundestrainerin im Amt war, die einen langfristigen Blick nach vorne gerichtet hat?
Das kann man nicht so sagen. Ich glaube, Horst Rubesch ist schon ein Trainer mit Weltformat. Der hat damals seine Jungs zu Olympia Silber geführt und der hat auch Perspektiven. Er war lange in der Ausbildung zuständig, auch beim Deutschen Fußballbund. Hat jetzt beim HSV noch Verantwortung übernommen, trotz seiner Jahre. Aber der hat so viel Leidenschaft und auch Perspektive. Ich glaube, der einzige Riss war diese etwas Hängepartie, in der nicht klar war, kommt Martina zurück oder nicht, als sie krankgeschrieben war und dann Britta Karlsson dankbarerweise das Team übernommen hat und gesagt hat, natürlich übernehme ich die Verantwortung sofort, denn ich bin die Co-Trainerin und das mache ich jetzt. Und dann war das Handlungsgeschick des damaligen oder neuen Sportdirektors, muss man ja auch noch sehen, dass wir im Grunde dadurch, dass Oliver Bierhoff entlassen war oder aufgehört hat, sagen wir es mal so, also wir hatten eigentlich keinen Verantwortlichen mehr, dafür ist Joti Schatzio-Lexio eingesprungen, aber wir hatten dann zu der Zeit im September ja Andreas Rettich eingestellt, der genau für diese Aufgaben dann zuständig ist, also sein Team zu formen und der hat sofort Verantwortung übernommen und hat dann Gespräche mit Horst Rubisch geführt, weil er auch gesehen hat, wir müssen entscheiden, wir waren viel im Gespräch und das heißt, dass Horst Rubisch an der Stelle dann eingesprungen ist, das war für uns ein Glück und an der Stelle ist die Mannschaft erstmal wieder gestärkt gewesen. Sie wissen selbst, wir haben das entscheidende Spiel gegen Dänemark verloren und danach alle Spiele gewonnen, während das Spiel gegen, also vor allen Dingen das entscheidende gegen Dänemark, das Rückspiel in Rostock, das war wirklich herausragend. Und ich glaube, an der Stelle war zu sehen, dass die Spielerinnen wieder gestärkt waren. Sie hatten Selbstbewusstsein und sie haben sich wieder zurechtgefunden. Und Horst Rubisch entwickelt das Team weiter. Es sind junge Spielerinnen dazugekommen, wie Vivian Endemann zum Beispiel, die tatsächlich auch jung sind, wenig Erfahrung haben in der Nationalmannschaft. Und die bringt er jetzt dazu natürlich. Und ich nehme an, dass er die ein oder andere jetzt bei der nächsten anstehenden Nations League, also Qualifikation für die EM, auch andere Spielerinnen der U20 auch noch einbauen wird.
Der DFB hat Anfang März bekannt gegeben, dass Christian Wück dann nach den Sommerspielen in Paris neuer Bundestrainer der Frauen wird. Er hat mit der U17 sowohl die Europameisterschaft als auch die WM gewonnen, hat aber noch nie ein Frauenteam trainiert und ist seit mehr als 10 Jahren beim DFB. Warum haben Sie sich für Christian Wück entschieden und warum gibt es keinen frischen Impuls von außen, so wie das zum Beispiel Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme gefordert hatte?
Ja, auch das sagen Sie so leicht. Man schaut natürlich erstmal, welche Möglichkeiten haben wir. Wir hatten das Glück, dass wir langfristig planen konnten, weil Horst Rubisch signalisiert hat, dass er gerne bis Olympia dabei bleiben würde, wenn es gewollt ist. Ich finde, er macht herausragende Arbeit und motiviert die Spielerinnen, bringt Leidenschaft mit, Expertise sowieso und hat auch ein ganz klares Ziel. Er will Olympia gewinnen am liebsten und natürlich, also zumindest haben wir diesen Step schon mal geschafft. Von daher hatten wir natürlich auch ein bisschen Zeit. Hinzu kam, dass wir mit Nia Künzer eine herausragende ehemalige Spielerin gefunden haben, die jetzt den Part übernimmt der Sportdirektorin für den Frauenbereich und auch für die U20. Und die sollte mit eingebaut werden, einen Trainer oder eine Trainerin zu suchen. Und das hat sie auch getan. Die ist sofort ab Anfang Januar auch zusammen mit Andreas Rettich gestartet und hat geschaut, welche Möglichkeiten gibt es. Und ich meine, wenn man einen herausragenden Menschen im eigenen Team hat, der zwar keine Expertise hat im Bereich Frauenfußball, aber der eine Mannschaft weiterentwickeln kann, der sie zu einer Einheit formen kann und Spieler, Spielerinnen individuell verbessern kann. Denn das hat natürlich seine Gründe, dass die U17 einmal den Europameisterschaftstitel und dann auch noch die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Und wenn Sie dann in die Augen von Christian Wück gesehen haben, mit welcher Leidenschaft und welcher Empathie er tatsächlich auch und Stolz hatte und dieses Team geformt hat, dann ist es ein erster Weg zu gucken, ist das nicht auch jemand, der sozusagen auch eine Weiterentwicklung vor der Brust haben könnte und ist er nicht der Richtige für die Frauen? Und dann hat man natürlich das Gespräch gesucht.
Hat der DFB denn auch mit ausländischen Trainerinnen und Trainern gesprochen in dem Prozess?
Also ich bin schon sicher, ich weiß jetzt keine Namen, aber es werden auch andere Personen natürlich im Fokus gewesen sein. Ich weiß es zumindest, weil es auch die ein oder andere Möglichkeit gab, aber die nicht zum Erfolg kam. Und trotzdem
woran lag das? Lag das an inhaltlichen Gründen oder lag es vielleicht auch daran, dass der DFB nicht genug Geld hat für die ganz große Lösung eventuell?
Ehrlich, wissen Sie, ist Geld immer die gute Lösung? Denken Sie daran, dass es junge, dynamische Trainer und Trainerinnen gibt, die plötzlich eine Mannschaft formen können. Das sind
Christian Wick ist 50.
Ja, das stimmt. Und trotzdem ist er noch jung für die Frauennationalmannschaft, denn da braucht man ja auch jemanden mit Expertise und sozusagen Vorbildcharakter. Ich bin mir ganz sicher, also ich will jetzt nicht sagen, wie viele andere Personen es gibt. Wir haben uns für Christian Wick entschieden und das ist auch richtig so. Und das hat auch nichts mit Geld zu tun. Natürlich kommt es dem DFB sicherlich entgegen, denn eine Welttrainerin, ich sage einmal, ich weiß gar nicht, irgendeine aus den USA zu holen, das wäre wohl zeitlich nicht im Engagement gewesen und ich will das auch nicht vergleichen. Und wir haben unser eigenes Konzept. Ich bin sicher, dass wir mit den Menschen, die sozusagen auch für den DFB arbeiten, auch eine andere Perspektive haben. Denn Christian Wück war ja auch Trainer zum Beispiel bei Rot-Weiß Aalen. Er hatte auch ein kurzes Intermezzo in Kiel. Der hat natürlich auch eine ganz andere Erfahrung. Von daher, ich bin da sehr gespannt. Und zumal wir ja auch Maren Meinert noch mit im Team haben. Die ist eine erfolgreiche Trainerin und ehemalige Nationalspielerin. Die hat 2-mal die U20-WM gewonnen und 3-mal die U19-EM. Das heißt also, die hat natürlich auch ein Riesenspektrum und hat Teams geformt. Und warum soll man so weit schauen, wenn das große Glück schon in der Nähe ist?
Soweit erstmal zur Nationalmannschaft. Wir kommen mal zur Frauenbundesliga. Der DFB hat am Weltfrauentag den Saisonreport für die Spielzeit 22/23 rausgebracht, also die Saison nach der erfolgreichen EM in England. Ein paar Ergebnisse daraus. Der Zuschauerschnitt ist gestiegen auf 2700. Vor der Pandemie waren es nicht mal 1000. Dazu tragen natürlich auch die sogenannten Highlight-Spiele bei in den großen Stadien der Lizenzvereine der Männer. Die Berichterstattung hat zugenommen, die Einnahmen auch. Die haben sich seit 2017 verdoppelt. Die Kosten aber auch. Und deswegen haben die Vereine durchschnittlich ein Minus von 1,8 Millionen Euro pro Saison. Wie sehr besorgt Sie dieses Minus?
Gar nicht. Weil es ist natürlich klar, wenn man sich weiterentwickeln will und den Markt auch nutzen will, dann muss man investieren. Und das tun zum Glück die Lizenzvereine. Es tun aber auch die Vereine, die keine Lizenz im Background haben. Aber natürlich können gerade die Lizenzvereine wie Bayern oder Wolfsburg oder Köln das ausgleichen, weil sie das natürlich in ihrem Gesamtetat investieren oder aus ihren Möglichkeiten, was sie an finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung haben. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, zu der Zeit wir auch davon überzeugt sind, dass wir natürlich auch gucken müssen, wie können wir Partner noch ins Boot holen, dass wir auch an dieser Stelle noch mehr Investitionen aus eigener Kraft schaffen.
Partner, heißt das konkret Investor? Da gibt es ja ein Konzept, was der DFB zusammengestellt hat auf 70 Seiten. Und da ist eben auch ein möglicher Investoreneinstieg als eine Möglichkeit genannt. Bei den Männern ist das gerade gescheitert. Wie könnte eine solche Option für die Frauenbundesliga aussehen?
Also Investor will es nicht nennen, sondern wir suchen natürlich nach Partnern. Und wir haben mit Google Pixel ja im Grunde schon einen Riesenpartner gefunden. Das ist ein Weltunternehmen. Also Google Pixel wird ja nicht sagen, ach, ich habe da mal Lust zu und gebe da so ein bisschen Geld und mir ist es egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Sondern die sehen, das ist eine Investition, die sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren lohnt. Und genauso erhoffen wir natürlich auf Unternehmen und auf Partner, die sagen, ich investiere, weil ich glaube, dass das Geschäft Frauenbundesliga sich so weiterentwickelt, dass das sich selbst tragen kann.
Aber wie könnte dann so eine Partnerschaft aussehen? Also die Namensrechte sind ja jetzt an Google Pixel vergeben. Deswegen nochmal die Nachfrage, weil ja eben ein Investor als Möglichkeit genannt wurde. Wie könnte ein Modell aussehen?
Nee, ein Investor ist gar nicht genannt, sondern ein Partner. Das ist ein sogenannter Wachstums- und Professionalisierungsplan. In diesem Plan, der tatsächlich auch kommuniziert wurde bei der Managerin-Tagung, die ja auch zweimal im Jahr stattfindet, im Ausschuss Frauen und Bundesligen und jetzt tatsächlich nochmal final besprochen wird. Und diese Besprechung ist auch beendet. Das heißt, die Vermarktungsperson, also der Chef davon ist ja Dr. Holger Blask und sein Mitarbeiter, die haben jetzt alle Vereine der Google Pixel Frauen Bundesliga besucht und nochmal über das Konzept gesprochen. Wie ist es möglich, eine Verbesserung der Infrastruktur zu schaffen, damit einhergehend auch da zu schauen, gibt es nicht Bestrebungen, auch ein Mindestgrundgehalt zu zahlen, in welcher Form auch immer. Das muss natürlich abhängig sein vom Verein.
Bleiben wir einmal bei dem Mindestlohn. Wie war da die Rückmeldung? Ist das realistisch, dass das eingeführt wird?
Was heißt realistisch? Also ich meine, das muss ja unser Ziel sein. Wenn Sie das Statement von Merle Fromms gelesen haben letzte Woche, dann steht da ja, wir wollen gar nicht die Millionen verdienen von den Männern, aber wir wollen so viel Geld verdienen, dass wir nebenbei nicht arbeiten müssen. Und ich glaube, das muss ein realistisches Ziel sein. Und das muss das Ziel sein der Google Pixel Frauen-Bundesliga oder überhaupt, wie sie dann auch immer heißen mag, das kann auch sein, dass wir einen anderen Partner haben, dass wir so viel Erträge haben, dass Vereine auch in der Lage sind, ein Grundgehalt in welcher Form auch immer zu zahlen. Das muss jeder Verein dann selbst entscheiden. Aber wir wollen versuchen, mit unserem Plan tatsächlich auch die Infrastrukturen zu verbessern, die Talentförderung vor Ort, sodass Vereine, die noch nicht so weit sind, wie zum Beispiel Bayern München, die natürlich ein herausragendes Umfeld haben, die auch die finanziellen Mittel haben, aber so ein Verein wie Duisburg ist ja gar nicht gleichwertig. Und von daher muss man natürlich gucken, wie schaffen wir das, dass wir die Liga auf ein gleiches Niveau heben. Und darum geht es im Moment. Und es geht auch darum, den Fokus noch mehr auf die Entwicklung der Frauenbundesligen zu setzen.
Und was ist da Ihre konkrete Vorstellung, wie man Vereine wie Duisburg, SGS Essen, aber auch von Lizenzvereinen Freiburg, Werder Bremen so befähigt mitzuspielen, dass es eben nicht wie im Moment in den vergangenen Jahren eigentlich immer nur die Entscheidung ist zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg, wer jetzt den DFB-Pokal holt und die Meisterschaft.
Naja, genau. Und deswegen hat der DFB sich ja quasi auf die Fahnen geschrieben und gesagt, wir müssen irgendwas tun. Weil so eine Entwicklung kommt ja nicht von alleine. Und es springt auch niemand von außen plötzlich und sagt, hier, ich habe mal eben 1 Milliarde, wie es vielleicht in den USA ist, und ich gebe das Geld mal. Sondern wir haben erkannt, dass wir nach Finanzierungsmöglichkeiten suchen wollen, um solche Vereine...
Was heißt das konkret?
Was heißt das konkret? Also, naja, wir suchen einen oder mehrere Partner, die sagen, wir würden über die nächsten 10 Jahre eine Summe X beisteuern. Und diese Summe X
wird dann. Und als Gegenleistung kriegen die dann?
Das weiß ich nicht genau. Das kommt ja darauf an, wie dieser Plan weiter ausgearbeitet wird. Das heißt, als Gegenleistung entweder wird noch was anderes vermarktet oder der Name wird doch nochmal verändert. Also, das ist ja auch etwas, was man nicht sofort entscheiden kann.
Es gibt ja durchaus Kritik im Moment am Kurs der Bundesliga. Die Initiative Fußball kann mehr hat auch ein Konzeptpapier rausgegeben. Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt und Katja Kraus, ehemalige Managerin beim HSV, sind da federführend. Und die haben in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau auch deutliche Kritik geübt. Axel Hellmann hat da zum Beispiel gesagt, das ist im Moment kein System, auf die wir eine dauerhaft stabile Berufsgrundlage für Fußballerinnen gründen können. Da gehen Sie, glaube ich, d'accord mit. Das haben wir jetzt ja auch gerade gehört, dass es da auf jeden Fall Verbesserungsbedarf gibt. Und ein Vorschlag deswegen ist, die Liga möglichst schnell auf 16 Teams aufzustocken. Was halten Sie von dieser Idee?
Vollkommen richtig. Auf 16 weiß ich nicht, ob das nun der richtige Weg ist, aber auf 14... Da sind wir im Gespräch und da muss man halt schauen, ob der nächste Bundestag ist im Herbst 25, ob es gegebenenfalls schon vorher gehen könnte. Und ansonsten heißt das ja immer, Sie wissen ja auch, wenn ein Bundestag das beschließt, kann das ja frühestens erst zur darauf folgenden Saison sein. Ich glaube, 14 ist eine realistische Zahl, auch im Hinblick auf den internationalen Spielkalender. Man muss ja immer schauen, dass die Spielerinnen abgestellt werden können. Das heißt, nicht nur Deutschland ist dazu verpflichtet, sondern wir sind auch, oder beziehungsweise nicht nur die deutschen Spielerinnen sollen irgendwo abgestellt werden, sondern auch ausländische Spielerinnen, und davon haben wir ja genügend. Von daher ist, glaube ich, das erste Ziel eine 14er Staffel wie die zweite Frauen-Bundesliga, und das würde bedeuten, mit Hinblick auf den internationalen Kalender, dass wir tatsächlich auch professioneller sein müssen. Das heißt, Spielerinnen können nicht einen Halbtagsjob nebenbei haben, wenn wir Wochenspiele haben. Haben wir jetzt ja auch schon mit dem Montagsspiel. Das heißt, da muss man einen guten Plan finden, wie man das irgendwie gestalten kann.
Es gibt ja innerhalb der Liga, was die Frage der Aufstockung angeht, offenbar schon unterschiedliche Meinungen. Tobias Drittel, der ehemalige Vorsitzende des Ausschusses für Bundesliga, ist genau von dem Amt zurückgetreten mit der Aussage, dass es sich gezeigt habe, dass seine persönliche Einschätzung im Hinblick auf die notwendigen Entwicklungsschritte für die Frauen-Bundesliga sowie deren Geschwindigkeit deutlich von der Mehrheit der anderen Liga-Vertreter sich unterscheidet. Also er wollte da offenbar eine schnellere Entwicklung, und offenbar gibt es Clubs in der Bundesliga, die etwas auf die Bremse treten. Wie groß sind die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Liga und wie kriegt man sie gekittet?
Sie haben recht mit der Aussage, aber das war nicht der einzige Grund, warum Tobias Drittel zurückgetreten ist, sondern auch die zeitliche
Belastung. Aber es ist ja schon bemerkenswert, dass dieser Satz auch in der DFB-Pressemitteilung so fällt. Also man hätte ja auch einfach nur sagen können, das sind eben die zeitlichen und familiären Gründe. Aber es war ja offenbar ein Bedürfnis, das auch zu kommunizieren, dass es eben unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt.
Richtig, um auch noch mal zu demonstrieren, dass es nicht am Deutschen Fußballbund liegt und seinen Abteilungen, da etwas nach vorne zu bringen. Denn das wird ja schnell mal vorgeworfen, der DFB tut nichts. Ich sage mal, der DFB, wer ist eigentlich der DFB? Ich sage einfach mal, die Unterstützung seitens des Deutschen Fußballbundes lag mehr als eindeutig vor. Und durch den Rücktritt von Tobias Drittel hat er aber etwas losgetreten. Das heißt, die Vereine sind wach geworden und sind jetzt in den Dialog gegangen. Und wir sind uns ziemlich einig. Also es gibt da keinen Cut zwischen den Vereinen, sondern die Vereine, die vielleicht auch nicht genug Mut hatten. Man muss auch Mut haben, solche Schritte zu gehen. Wissen Sie, was das für eine Entwicklung ist, die wir in den letzten Jahren, also ich sage einfach mal in den letzten 2 Jahren gegangen sind, seit der EM 22 in England. Das sind ja Quantensprünge. Also alleine, wenn man sieht, die Reichweite ist um 50% gestiegen, also die Reichweite für Spiele im TV und Vermarktung, das haben Sie ja selber gesagt, alles, was im Saisonreport steht. Und das heißt natürlich, die Sichtweise des Frauenfußballs ist immens gestiegen. Und wir sind eigentlich genau an der Stelle, an der damals die DFL oder die Bundesliga der Männer entschieden hat, wir gehen jetzt einen eigenen Weg. Uns fehlt nur, dass wir nicht genug Erträge haben. Das hatte die Bundesliga damals zur Zeit. Aber wir haben quasi den Fokus tatsächlich, alle Spiele werden live übertragen. Das hatte die Männer-Bundesliga und wir haben auch die Organisationsstrukturen. Also wir haben so viel Man- und Woman-Power im Background der Bundesliga, sei es medial, sei es auch in der Orga, in der Abwicklung, Zulassungsverfahren und Spielleitung. Aber da fehlt eben genau dieser Step, dass wir nicht bei den Milliarden sind, die da jetzt erwirtschaftet werden in der DFL. Das heißt also, wir müssen gucken, wie wir diesen Schritt machen können, dass auch in Frauenfußball investiert wird.
Ist da eine Abspaltung von der Frauenbundesliga entweder unter das Dach der schon bestehenden deutschen Fußballliga der Männer eine Option oder dass man das in einen separaten Verband nochmal ausgliedert? Ist das eine Option, wo Sie sagen, das lässt sich auf absehbare Zeit gar nicht vermeiden, wenn man das weiter professionalisieren möchte?
Also so eine Ausgliederung ist ja nun kein Allheilmittel. Ich sage genau das, was ich eben ja schon ausgeführt habe. Wir sind gerade an so einem Scheidepunkt und in unserem Wachstums- und Professionalisierungsplan ist ja vorgesehen, dass wir natürlich einen anderen Fokus setzen müssen. Wir müssen dann wahrscheinlich irgendeinen anderen Weg gehen, weil es innerhalb dieser Kapitalgesellschaft eine Generation von mehr Geld geht. Aber wie diese Strukturen dann genau aussehen, das entscheidet ja erst, wenn wir sagen, wir gehen diesen Plan und da müssen die Vereine zustimmen. Und diese Zustimmung erwarte ich in diesem Halbjahr noch. Und dann wird man sehen, wie wir mit dem Deutschen Fußballbund und den Frauenvereinen einen Weg gehen können, sodass wir die Organisationsform, die wir jetzt haben und die Verzahnung auch mit der Frauennationalmannschaft oder auch dem Breitensport, der Talentförderung im Juniorenbereich, dass wir diese Verzahnung nutzen und dass wir aber trotzdem einen noch größeren Fokus auf die Weiterentwicklung der Qualität und sozusagen auch der Vermarktung im Frauenfußball gehen.
Habe ich Sie da jetzt richtig verstanden, dass innerhalb des nächsten Jahres tatsächlich die Vereine darüber entscheiden, ob es zu einer Ausgliederung kommt?
Also wenn es nach unserer letzten Sitzung geht, die würden das am liebsten morgen machen als gestern. Nein, andersrum, gestern als morgen. Aber inwiefern jetzt die nächsten Steps sind. Also es soll, nach unserem Plan wäre es gewesen, dass wir wahrscheinlich zum Sommer vielleicht einen anderen Weg gegangen wären. Aber das werden wir jetzt natürlich nicht so schnell einholen können. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir in diesem Jahr tatsächlich auch weitere Entwicklungsschritte gehen.
Was ist denn Ihre persönliche Präferenz? Unter das Dach der DFL oder einen eigenen Ligaverband für die Frauen?
Ich sag mal so, alles, was der Weiterentwicklung des Frauenfußballs hilft, mit der Konsequenz, auch das, was wir an guten Beziehungen und auch Verzahnung haben, das zu nutzen. Es ist nicht ein Allheilmittel, sich selbstständig zu machen, sondern ich glaube, dass wir auf dem Weg sind, dass wir tatsächlich auch eine Eigenständigkeit unterhalb des DFBs haben können. Aber wie das dann aussieht, da lassen Sie sich überraschen. Ich lasse mich dann auch überraschen. Nein, ich weiß natürlich schon so ein bisschen, wie das aussehen könnte, aber das ist jetzt noch gar nicht spruchreif.
Ich bin gespannt. Ich wollte noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, und zwar den Stellenwert der Fußball der Frauen, beziehungsweise auch das Alleinstellungsmerkmal des Fußballs der Frauen. Da hat Katja Kraus auch in der Frankfurter Rundschau gesagt, für die Zukunft ist es wichtig, die Werte, die dem Männerfußball zunehmend verloren gegangen sind, beizubehalten und zu stärken. Wie kann man das schaffen?
Ja, vielleicht ist es dann nicht der richtige Weg, in die DFL zu gehen. Nein, Spaß beiseite. Wie kann man das schaffen? Natürlich genau das. Lesen Sie sich mal das Zitat von Merle Fromms durch, die genau das gesagt hat. Die Spielerinnen, die wollen nicht diese Millionen verdienen und sie wollen, dass ihre Arbeit wertgeschätzt ist. Sie wollen ihre Leidenschaft ausleben können, ohne dass sie nebenbei noch arbeiten müssen. Andere machen ein Fernstudium, das schaffen sie vielleicht nebenbei, aber man kann nicht noch eine 20- oder 30-Stunden-Woche haben. Das soll gewährleistet sein. Und es ist keine Spielerin dabei, die sagt, ich will mein Leben lang ausgesorgt haben. Denn alle Spielerinnen sind im Moment in einer Ausbildung, haben eine Ausbildung, qualifizieren sich über ein duales Studium oder bilden sich weiter, sodass fast alle tatsächlich nach dem Ende der Karriere auch eine Perspektive haben und nicht sagen, ich habe von den Millionen, ich mache dann nichts mehr. Ich glaube, das ist auch eine Art Wertschätzung, dass man sagt, wir leben in Deutschland und möchten, dass das honoriert wird, dass wir wie andere Sportarten auch so arbeiten können. Das ist nämlich auch der Nachteil, den vielleicht auch die Duisburgerinnen haben, die dann nebenbei arbeiten müssen im Vergleich zu den Wolfsburgerinnen, die das nicht tun müssen. Dann kann man natürlich auch besser trainieren. Also das ist auch ein Ausgleich, den es geben muss.
Das ist ja interessant, weil da kommt ja ein Widerspruch langsam mit rein, eben weil jetzt auch der Fußball der Frauen als Gebiet gesehen wird, wo man investieren kann, wo aber dann natürlich auch womöglich eine Entwicklung angestoßen wird, die exakt so verlaufen wird wie bei den Männern. Wie verhindert man, dass man nicht die gleichen Fehler macht wie beim Fußball der Männer, was zum Beispiel auch die Geldverteilung angeht zwischen den Clubs?
Genau, da sprechen Sie das Richtige an. Also bei den Frauen ist zum Beispiel eine Gleichverteilung. Also alles, was im Moment erwirtschaftet wird, wird auf alle Clubs gleich verteilt. Hinzu kommt noch, dass die zweite Frauen-Bundesliga, die kriegen...
darf ich einmal kurz nachfragen, ist das auch bei den Geldern, die in Europa erwirtschaftet werden, der Fall? Also verteilt da der FC Bayern München das, was er in der Champions League einnimmt, auch an die anderen Vereine in der Liga? Weil das ist ja eigentlich das, was bei den Männervereinen das große Problem ist, weshalb die Schere da so auseinandergegangen ist. Das sind ja gar nicht unbedingt die nationalen TV-Gelder, auch wenn die ungleich verteilt sind, sondern das sind die massiven Gelder aus den europäischen Ligen.
Ja, so viele Gelder gibt es ja noch nicht in der Champions League der Frauen. Also, dass man darüber sprechen muss. Und da gibt es auch einen Verteilungsfonds. Aber da bin ich jetzt die falsche Ansprechpartnerin. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Gelder, die durch den Deutschen Fußballbund erwirtschaftet werden, dass es da einen Beschluss gibt, dass es erstmal gleich verteilt wird. Und da kein Unterschied gemacht wird mit dem Tabellenersten und dem Tabellenletzten. Und das spricht schon mal für eine andere Sichtweise der Frauen. Und wie sich das weiterentwickelt, da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Oder ich weiß es auch nicht. Ich sage nur, diese Schere, die der Fußball ausmacht, also oder manche Sportarten ja auch, das ist ja nicht der Fußball allein, wo Millionen und Milliarden ausgeschüttet werden im Vergleich zu anderen Sportarten, dass im Frauensport es tatsächlich auch so ist, die Spielerinnen freuen sich, wenn es eine Prämie gibt und sie freuen sich, wenn sie damit Geld verdienen, aber es müssen eben keine Millionenverträge sein. Und sie wollen authentisch sein, sie wollen ihr Gesicht zeigen, sie wollen ihre Meinung sagen und sie wollen auch genau das zeigen, was sie jetzt auch tun. Sie stehen für Vielfalt und sie leben es auch. Und ich glaube, das macht sie authentisch und zudem kommt noch dazu, dass sie auch herausragenden Fußball präsentieren. Also das Spiel, was wir jetzt gegen die Niederlande gezeigt haben im Fernsehen, das war schon sehr respektabel und das hat auch Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir in der nächsten Saison uns wieder für die Champions League qualifizieren können. Das haben Sie ja eingangs ja auch angesprochen, dass wir das leider dieses Jahr nicht geschafft haben. Das ist vielleicht auch eine Folge dessen, dass wir in Australien ausgeschieden sind, dass manche Spielerinnen einfach auch ein bisschen leer waren und sich erstmal wieder fangen mussten. Dieses Phänomen hatten wir übrigens auch bei den Bayern-Spielerinnen, als wir bei der Katar-Weltmeisterschaft ausgeschieden sind. Also da waren die meisten auch leer. Also ich glaube, das wirkt auch immer so ein bisschen nach.
Ich will noch einmal auf die Geldverteilung zu sprechen kommen, auch europäisch. Gibt es da Gespräche? Ich komme noch mal zurück zu den Fehlern, die Männer gemacht haben, eben weil es eben aus dem europäischen Wettbewerb so viel Geld gibt. Zwar vielleicht jetzt noch nicht, aber es ist ja absehbar, dass bei den Frauen auch die Champions League dann sehr viel mehr Geld einbringen wird, als womöglich dann die nationalen Ligen. Gibt es da auf europäischer Ebene schon jetzt Gespräche darüber, dass man eben auch da einen Weg findet, dass das Geld nicht bei einigen wenigen Clubs landet, was den Wettbewerb in den nationalen Ligen dann langweiliger macht, als es womöglich ohnehin schon ist, sondern dass es da wirklich eine Gleichverteilung gibt?
Das kann ich leider nicht beantworten, das weiß ich nicht.
Okay, dann wenden wir uns ganz am Ende noch der Bewerbung um die Fußball-WM 2027 zu. Da entscheidet die FIFA im Mai, wer die WM austrägt. 27. Deutschland bewirbt sich zusammen mit der Niederlande und Belgien. Und Konkurrenten sind die gemeinsame Bewerbung der USA und Mexiko und dann noch eine Bewerbung aus Brasilien. Wie schätzen Sie die Chancen ein für die gemeinsame Bewerbung Deutschlands?
Also ich weiß, dass das Team und eingeschlossen sowohl Bernd Neuendorf als auch Heike Ulrich als auch Nia Künzer und das ganze Team herum, also ich wollte mit den drei Namen nur auch demonstrieren, dass es Chefsache ist oder Chefin-Sache, wenn ich von Heike Ulrich spreche, die tatsächlich durch Reisen zum Afrika-Cup, zu FIFA-Kongressen, jetzt zum CONCACAF-Cup in Amerika alles ausnutzen und alle Chancen nutzen, um Werbung zu machen für unsere Weltmeisterschaftsbewerbung, Stimmen einfangen mit Gesprächen mit ehemaligen Nationalspielern, die in Deutschland gespielt haben, die dann wiederum die Verknüpfung zu den Präsidenten durchführen. Also die letzte Wasserstandsmeldung war, dass der größte Konkurrent wahrscheinlich USA-Mexiko sein wird, die ein irrsinniges Geld auch investieren wollen.
Und auch viel Geld versprechen.
Ja, richtig, das kommt noch dazu. Dass wir aber tatsächlich mit der Verzahnung, auch mit Niederlande und Belgien, auch mehr, nicht nur Deutschland als Partner haben, sondern auch die anderen beiden Länder, die natürlich auch ihre Kontakte nutzen und dann Gespräche mit den anderen Ländern haben. Und Sie wissen, jedes Land hat nur eine Stimme, egal wie groß es ist. Und wenn man dann schafft, vielleicht die Dominikanische Republik oder, keine Ahnung, die USA werden wir nicht überzeugen können, aber Togo oder einen anderen Asiaten noch zu finden, ob es Australien ist, Neuseeland, Japan. Sie wissen ja, dass Asien nicht beteiligt ist und Afrika nicht. Und um diese Stimmen wird gerade sehr gerungen. Und wir brauchen, es ist eine Drittelung, es wird ja so sein, das Wahlverfahren, dass alles erstmal gewählt wird im ersten Wahldurchgang. Und falls es da keine Eindeutigkeit gibt, dann hoffen wir natürlich dann, dass wir die zweitmeisten oder sogar schon die meisten Stimmen mit haben. Und dann wird es wahrscheinlich einen zweiten Wahldurchgang geben. Und dann hoffen wir, dass wir gut die Hälfte der Stimmen kriegen. Ich glaube, es sind 211 Stimmen, die verteilt sind. Also gut mit 100 Stimmen rechnet Deutschland schon jetzt, also so von den Gesprächen. Also die Chance ist 50-50 und es wird wirklich alles dran gesetzt, jede Chance, die sich ergibt, tatsächlich die WM 2027 nach Deutschland, Belgien, Niederlande zu holen.
Sie haben Asien und Afrika angesprochen. Gerade im asiatischen Fußballverband hat der DFB ja in den vergangenen Jahren Sympathien verspielt. Vor allem rund um die Männer-WM in Katar und der Diskussion um die One-Love-Armbinde. Wie groß ist da die Hypothek immer noch?
Naja, da müssen Sie die Länder selber fragen. Ich meine, dass wir vielleicht die Stimme von Katar nicht kriegen, das mag sein, vielleicht auch nicht von Saudi-Arabien. Aber ich sage ja, auch die beiden Länder haben nur eine Stimme, genauso wie Deutschland nur eine Stimme hat. Und es gibt genug kleine Länder, um die wir uns bemühen und wir auch Partner haben, die dann sagen, okay, wir helfen euch. Also ich bin gespannt, also ich werde die Daumen drücken, weil das natürlich auch etwas Herausragendes ist nach der WM 2011 im eigenen Land eine Weltmeisterschaft auszuführen. Und ich bin mir ganz sicher, dass unser Konzept, gerade auch Nachhaltigkeit, kurze Wege, deswegen ist auch nur Westdeutschland im Visier der Austragungsorte, dass das auch ein Konzept ist, auf das man einen Fokus setzen kann. Und wir haben natürlich, die Stadien sind alle fertig, sie sind gut ausgestattet. Wir haben bewiesen, dass wir auch solche Turniere durchführen können mit unserer Weltmeisterschaft der Männer 2006. Das hat ja reibungslos geklappt und wir werden jetzt auch eine gute EM 2024 in Deutschland haben. Und von daher ist das immer Werbung genug und wir sind ein fußballverrücktes Land und ich bin mir sicher, dass das auch eine tolle WM sein könnte, aber ich bin nicht diejenige, die das entscheidet. Ich weiß, dass unser Herz auf jeden Fall daran hängt und wir die Daumen drücken, dass das klappt.
Sagt Sabine Mamitsch, sie ist DFB-Vizepräsidentin und zuständig für den Fußball der Frauen. Frau Mamitsch, vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, um über die aktuellen Themen zu sprechen.
Sehr, sehr gerne.
Mein Name ist Maximilian Rieger. Danke fürs Zuhören.